Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute mit Agnes Schmidt und Sylvia Schwab. Agnes Schmidt, Sie sind die ehrenamtliche Leiterin der Luise-Büchner-Bibliothek in Darmstadt. Das heißt, wir reden heute gleich über mehrere Themen. Wir reden natürlich über Luise Büchner, die Schwester Georg Büchners. Dann reden wir natürlich über die Luise-Büchner-Bibliothek und schließlich auch über Sie und Ihre ehrenamtliche Arbeit. Aber wir fangen jetzt mal mit Luise Büchner an. Die ist weitaus weniger bekannt als ihr berühmter Bruder Georg Büchner. Zu ihrer Zeit war sie aber eine bedeutende Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Geboren wurde sie 1821 in Darmstadt. Was war das denn eigentlich für eine Familie, aus der ja nicht nur diese beiden, sondern insgesamt 6 begabte Kinder kamen?
Ja, das war eine Familie in Darmstadt, wie auch sonst eine Arztfamilie. Der Vater arbeitete am Krankenhaus als Chirurg, später als Medizinalrat. Und die Kinder, die Jungs, haben ja das Gymnasium besucht, das Pädagog. Und die 2 Töchter, Mathilde und Luise, hatten eine Privatschule wohl besucht als Kinder, und mit 14 Jahren waren Schulbesuch für Mädchen zu Ende gegangen. Und Luise hat alles, was sie nachher wusste, und sie hat ein ganz großes Wissen gehabt, alles aus Büchern, aus Theater, aus Gesprächen in der Familie erworben.
Also sie hat schon sehr früh selber erfahren, dass Jungen und Mädchen nicht gleich ausgebildet werden können. Sie mussten mit 14 die Schule verlassen. Die Brüder haben alle Abitur gemacht. Die haben ja auch alle studiert worden. Ja. Mediziner, Professoren und sonst was. Das war doch bitter für die junge Frau. Denn die war doch wahrscheinlich genauso begabt wie ihre Brüder auch.
Auf jeden Fall war sie ja, die Büchner-Kinder waren natürlich auf verschiedenen Gebieten begabt. Man darf ja auch die nicht vergleichen mit Georg Büchner. Georg Büchner ist ja eine Ausnahmeerscheinung, aber die andere, die Söhne und Töchter waren alle begabt. Alle haben ja teilgenommen in Darmstadt im geistigen Leben als Arzt, als Philosoph, als Schriftsteller und Schriftstellerin. Sogar Mathilde, die nicht mit ihren Schriften auf die Öffentlichkeit getreten ist, war Mitgründerin des Hausfrauenvereins in Darmstadt, also waren in der Darmstädter Gesellschaft präsent. Und natürlich, das war ja kein Einzelschicksal von Luise Büchner und Mathilde, dass die halt keine weitere und höhere Ausbildung machen könnten. Das betraf alle Bürgertöchter sozusagen in Darmstadt und anderswo auch, dass sie als einzige Lebensziel vor sich, dass die Heirat, die Ehe war.
Ja, und damit die Versorgung.
Und die Versorgung, ja.
Luise Büchner hatte ja als kleines Kind einen Unfall. Sie fiel einem Kindermädchen aus dem Arm und war dadurch gehbehindert.
Genau, gehbehindert. Wir wissen nicht ganz genau, was sie hatte. Verkrümmter Rückgrat. Kann sein, dass sie auch einen Buckel hatte. Also sie hatte wenig Chance auf dem Heiratsmarkt.
Ja, eben. Meinen Sie, das hat auch eine Rolle gespielt für ihre Entwicklung?
Bestimmt.
Oder hat sie sich dazu geäußert?
Bestimmt. Nein, hat sie nicht dazu geäußert. Sie hat ja einen Roman, das Schloss im Wimmis. Die Heldin des Romans ist eine gehbehinderte Frau. Aha. Also da könnte sein, dass diese etwas Rolle gespielt hat, dass sie selber behindert war.
Also das ist doch sogar sehr gut vorstellbar, dass sie da vielleicht das so ein wenig verarbeitet hat, worüber sie im täglichen Leben vielleicht auch gar nicht so reden wollte.
Genau, genau.
Ganz früh hat Luise Büchner, die ja schriftstellerisch sehr begabt war und schon früh auch angefangen hat zu schreiben, ihr Hauptwerk geschrieben. 1855 nämlich erschien schon Die Frauen und ihr Beruf. Agnes Schmidt ist mein Studiogast und Sie, Agnes Schmidt, sind ja nun Spezialistin im Falle Luise Büchner als Leiterin ehrenamtliche Leiterin der Luise-Büchner-Bibliothek in Darmstadt. Das war ja ein Bestseller damals, nach heutigen Maßstäben. Ja. Kernforderung war, Jungen und Mädchen müssen oder sollten gleichwertig ausgebildet werden. Aber nicht hieß gleichwertig gleich, oder was meinte sie damit?
Gleichwertig, dass das im Wissen, also was jetzt Geschichte, Geografie, Literatur betraf, sollten gleiche Stoff gelehrt werden für Mädchen und Jungen. Aber natürlich Luise Büchner und viele andere auch haben schon einen besonderen Weg für Frauen vorgesehen. Also die sollten nicht gleich zu Männern tun. Und das war immer wieder betont. Also 1855 ist man noch nicht so weit, es gibt natürlich Ausnahmen, dass man sagen kann, ja, wir wollen gar nicht heiraten und wir wollen studieren. Das war ja noch zu früh. Das kommt ja erst später, diese Selbstständigkeit. Also die Ehe als Ziel, aber ob ein Mädchen nachher heiratet oder nicht, da sollte dann bei der Erziehung keine Rolle spielen. Für jeden, für Ehefrauen und verheiratete Frauen sollte die Bildung ganz hoch sein, weil da könnten sie ihr Leben viel besser bewältigen.
Und es ging ja nicht nur um Bildung, es ging auch um Ausbildung, also um arbeiten dürfen, arbeiten können, um sich eventuell auch eines Tages selber ernähren zu können, wenn man Witwe ist. Und das gab es ja sehr, sehr viel. Also die Frauen mit Kindern verarmten ja auch.
Ja, das soziale Elend war sehr groß Mitte des 19. Jahrhunderts. Es gab natürlich sehr viele Frauen, die nicht heirateten. Das hat ja mehrere Gründe gehabt. Auch viele Männer blieben unverheiratet, weil heiraten in Ehe bedeutet viele Kinder damals. In Bürgerfamilien gab es 8, 9, 10, 11 Kinder, die mussten ernährt werden. Also viele Männer konnten auch nicht diese Aufgabe übernehmen, blieben die unverheiratet. Und natürlich für Frauen, das spielte ja eine große Rolle, weil sie keine Ausbildung hat. Und das sah die Luise Büchner, und sie hat ja viele ihrer Schriften angefangen, Arbeit für alle, wenn auch für Frauen.
Aus unserer Sicht heute, Agnes Schmidt, ist das ja nicht so eine besonders radikale Position. War das damals in der Zeit, in dieser Gesellschaft schon ein radikaler Ansatz?
Radikale kann man nicht so sagen, aber mit radikalen Forderungen hätte Luise Büchner nie das erreicht, was sie erreicht hat in ihrem Leben. Ja. Die Widerstände waren sehr, sehr groß bei Männern. Natürlich, sie hat auch gesagt, die Männer haben das Sagen, sie haben das Geld. Wir müssen mit ihnen, mit Männern zusammen unsere Los zu verbessern. Und das war eine ganz geschickte Zug bei ihr, dass sie nicht gegen die Männerwelt ihre Forderungen aufgestellt hat, sondern zusammen.
Eingebunden
und auch keine politische Forderungen stellte wie Wahlrecht. Das kommt alles erst später. Mhm. Das war ja fast ausgeschlossen, dass das Wahlrecht für Frauen zu fordern, obwohl in Amerika schon ab 1850, 55 auch die bürgerliche Frauen Wahlrecht für Frauen gefordert haben. Hier in Deutschland wird erst die Sozialdemokratie die Frauenwahlrecht auf ihr Programm setzen. Ja. Aber das ist dann auch wieder ein bisschen später, als jetzt Luise Büchner 1855 ihrem Hauptwerk veröffentlichte.
Und wenn Sie sagen, Agnes Schmidt, was sie erreicht hat, hat sie vor allem dadurch erreicht, dass sie eben nicht radikal war, sondern die Männer eingebunden hat. Was hat sie erreicht?
Sie wurde dann nach Berlin eingeladen und an der Mädchenschulkonferenzen ihre Meinung gefragt. Sie hat Lehrpläne umarbeiten lassen. Sie hat zum methodischen Handarbeitsunterricht einführen lassen in Mädchenschulen, was heute überhaupt nicht radikal oder überhaupt nicht so klingt, als was das nötig wäre gewesen. Aber auch bei der Handarbeitsunterricht war ja sehr wichtig, dass eine ganz präzise Methode erlernt wird, damit, wenn es nötig ist, also wenn jemand Witwe geworden ist oder unverheiratet, mit präzisen Handarbeit ihr Lebensunterhalt zu verdienen. Und das war ja eigentlich der Hintergrund von dieser radikalen Forderung von Handarbeitsunterricht in den Schulen. Mhm. viele, wenn man das nicht weiß, dass damals 1860, 70 alles noch mit der Hand genäht wurde. Ja. Die Nähmaschine verbreitet sich erst nach 1860. Da, ob das jetzt Hemden oder Korsetts oder Tischwäsche, Bettwäsche, musste man alles mit der Hand nähen. Und wenn die Arbeit präziser gemacht wurde, hat man ja auch mehr verdient als mit einer Schlendriansarbeit, sagte sie ja auch.
Woran liegt es denn eigentlich, dass Luise Büchner doch weitaus weniger bekannt ist als zum Beispiel ihre Mitstreiterin oder Mitstreiterin nicht unbedingt, aber Frauen, die fast gleich alt waren, wie zum Beispiel Fanny Lewald oder Luise Otto Peters?
Die Geschichte der Frauenbewegung insgesamt ist in Vergessenheit geraten im 20. Jahrhundert, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Frauenbewegung ist kein Thema in den Schulen. Ja, Fanny Lewald hat ja ein viel größeres Werk, auch sehr viele persönliche Äußerungen durch Tagebücher, durch ihre Reiseberichte. Aber Fanny Lewald war auch eingebunden in diese Frauenbewegung damals, wo Luise Büchner aktiv war. Es gibt nämlich ein Telegramm von ihr nach Darmstadt, als 1872 die Generalversammlung der Frauenbildungsvereine in Darmstadt abgehalten wurde. Sie konnte nicht teilnehmen daran, Fanny Lewald, und dann schickte ein Telegramm, und der Text von diesem Telegramm ist erhalten geblieben. Und da sieht man, dass wie sie auch sympathisiert mit dieser Frauenbewegung und dass auch untereinander diese frühe Frauen bewegten, sie kannten.
Wir kommen zu einer ersten Musik, Agnes Schmidt. Jetzt haben Sie aber nichts aus der Zeit mitgebracht, sondern was Moderneres.
Ja, ich habe ein Musikstück von ein Gospel von Mahalia Jackson ausgewählt, den ich sehr gern höre zwischendurch. Überhaupt die Gospelmusik ist eine meiner Lieblingsmusiken.
Doppelkopf in H2 Kultur ist heute Agnes Schmidt zu Gast, Leiterin der Luise-Büchner-Bibliothek in Darmstadt. Gastgeberin ist Sylvia Schwab. Wir haben über Luise Büchner gesprochen, Agnes Schmidt, eine der bahnbrechenden Frauenrechtlerinnen des 19. Jahrhunderts neben Fanny Lewald und Luise Otto Peters. Sie forderte ja die gleichwertige Bildung bzw. Ausbildung von jungen Frauen und Männern, und sie ist die Namenspatronin der Bibliothek, die Sie in Darmstadt betreuen. Diese Luise-Büchner-Bibliothek ist eine Spezialbibliothek zur Geschichte der Frauenbewegung. Gegründet wurde sie 1969 von Ursula von Müller. Wie kam das damals eigentlich zustande, dieses Projekt?
Ja, also das ist eine ganz interessante Geschichte, weil Frauenbibliotheken entstanden erst im Zuge der neuen Frauenbewegung in den 70er Jahren. Und in Darmstadt gab es ja einen Ortsring, eine Ortsgruppe des Deutschen Frauenrings, eine bundesweite Frauenvereinigung, bereits nach dem Zweiten Weltkrieg, ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, in verschiedenen Städten, auch Folgeorganisation von dem Allgemeinen Deutschen Frauenverein oder Staatsbürgerliche Frauenverein, hat man ja gedacht, nachher hat es ein bisschen anders entwickelt. Auf jeden Fall haben diese Frauen schon, wie gesagt, 1969 gemerkt, wenn ein Mitglied gestorben ist, dass da im Bücherschrank viele Bücher dazu Geschichte der Frauenbewegung oder zu Geschichte der Frauen vorhanden war. Und man hat angenommen, dass die Nachkommen diese Bücher nicht aufbewahren und haben angefangen, die Bücher zu sammeln. Und damit wurde eine der ersten Frauenbibliotheken in Deutschland gegründet.
Sie wurde wohl auch von der Bevölkerung unterstützt, aber zum Teil gab es auch Gegenwind, oder?
Ja, es gab natürlich, es war ja dermaßen neu. Es gab es immer nach dem Zweiten Weltkrieg auch Frauenbewegung, aber hat doch war sehr leise hier in Deutschland zumindest erstmal, nicht? Und erst dann Schwung gekommen alles in Züge der 68er Studentenbewegung. Ja, aber diese Frauen, die nach dem Krieg aktiv wurden und versuchten, in verschiedenen Städten Frauenvereine zu gründen, die wussten ja sehr wohl, dass die Frauenvereine so nötig sind für verschiedene Missstände und Diskriminierung der Frauen. Das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg nämlich auch ganz schön groß. Wir kennen ja die Diskussion über die Paragraph 3, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, welche Schwierigkeiten dieser einfache Satz ausgelöst hat, das eben in Verfassung aufzunehmen. Ja, nicht? Und da waren auch verschiedene Diskriminierungen, die eigentlich erst noch in unseren Tagen noch vollkommen aufgelöst waren. Ja, und das war ja eine Gruppe in Darmstadt, die gedacht hat, wir müssen unsere Geschichte, die Dokumente unserer Geschichte sammeln. Und so fing das an mit dieser Bibliothek, die damals noch nicht Luise Büchner Bibliothek ist, sondern einfach Frauenringsbibliothek.
Und was sind die Sammelschwerpunkte dieser Bibliothek?
Ja, Bücher zur Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland und anderswo in anderen Ländern und dann eben zur Geschichte der Frauen, das natürlich auch Biografien, Autobiografien von Frauen, nicht nur von Frauenrechtlerinnen, sondern auch überhaupt Veröffentlichungen über das Frauenleben.
Also auch viel autobiografische Aufzeichnungen, Briefe, ja, Briefsammlungen, ja. Also auch ganz konkrete Lebensgeschichten.
Genau, von Rahel von Warnhagen, Bettina von Arnim, alles, was von ihnen und über sie erschienen sind, ist in der Bibliothek vorhanden. Eine Spezialsammlung ist die Geschichte der Frauen in einzelnen Städten, also in Frankfurt, Mannheim, Aschaffenburg. In den letzten 20 Jahren sind sehr viele Bücher erschienen über die lokale Frauengeschichte, weil die Frauen, die Historikerinnen haben gemerkt, dass die Geschichte und die Rolle der Frauen in der Stadtgeschichte nicht thematisiert werden.
Und sicherlich auch eine andere war als auf dem Land.
Ja, auf dem Land auch, wobei da auf dem Land spielen ja auch die Frauen ganz große Rolle in einer Gemeinde oder in der Arbeit. Und da gibt es auch schon in die letzte 10, 20 Jahren auch Bücher darüber. Vorher erschienen die Frauen in diese Standardwerken über Stadt oder Land überhaupt nicht. Nur am Rande höchstens.
Mal ganz praktisch, Agnes Schmidt. Wie sind die Öffnungszeiten Ihrer Bibliothek? Kann man ausleihen? Wie viele Leute kommen? Also ist da ein reger Verkehr auch? Ist es eher eine stille Bibliothek? Wie sieht's aus bei Ihnen?
Ja, die Bibliothek, wie gesagt, Luise Büchner Name, wir haben ja den Namen von Luise Büchner gegeben vor 1998, als wir im Literaturhaus Darmstadt einen Raum dafür bekommen haben, was sehr erfreulich ist, dass wir dort unseren Bücherbestand unterbringen konnten und eben den Vortragsraum auch benutzen können, kostenlos. Also das muss man der Stadt Darmstadt lassen. Das ist sehr, sehr großer Dienst für unsere Bibliothek und für andere kleine Bibliotheken, diese kostenlose zur Verfügung stellende Räumlichkeiten. Unsere Bibliothek, wie gesagt, ehrenamtlich ist geführt und ist montags und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Kann jeder besuchen. Es war ja auch von Anfang an so gedacht, dass auch für Männer als Leser willkommen sind. Das war ja auch nicht üblich, die in den Bibliotheken, die in den 70er Jahren entstanden sind. Also da legen wir sehr viel Wert drauf, dass Männer auch die Frauengeschichte kennenlernen.
Kommen die denn?
Natürlich kein großer Andrang ist da, aber man soll die Hoffnung nie aufgeben. In den Schulferien haben wir unsere Bibliothek zu, also in hessischen Schulferien. und sonst auch, sonst aber immer da. Leider ist es ein bisschen kompliziert reinzukommen, weil die Tür, Eingangstür ist unten im Literaturhaus tagsüber zu ist, aber ist alles ausgeschrieben.
Machen Sie uns doch ein bisschen Appetit noch. Was ist denn, oder was sind Ihre Lieblingsbücher, die dort liegen?
Ja, Lieblingsbücher sind natürlich sehr viele. Ist natürlich das Thema Sozialgeschichte der Frauen zum Beispiel ist ja sehr interessant. Wir haben Studien über Frauenleben im 18. Jahrhundert. Es gibt Salon über die Berliner Salons, verschiedene Veröffentlichungen. Natürlich auch Briefwechsel oder Aufsätze von Clara Zetkin zum Beispiel. All diese Sachen, wo man auch richtig sich vertiefen kann. Und man kann ja auch die Bücher ausleihen für 4 Wochen, allerdings nicht die alten. Wir haben viele alte Bücher auch. Zum Beispiel besitzen wir mal wieder von Meisenburg die Memoiren aus dem Jahr 1884. Das ist natürlich ein Schatz, der wird ja extra im Schrank aufbewahrt. Und natürlich die Nachschlagewerke. Wir haben ja eine zweibändige Lexikon, Frauenlexikon aus der Schweiz. In den 50er Jahren ist es erschienen, 1950er Jahre. Und da findet man viele Frauen, die sonst, wenn man nachschlägt, auch im Internet findet man sie nicht. Aber in diesem Lexikon findet man sie, Lebensdaten und einzelne Daten zu der Biografie.
Dann ist es schon wieder Zeit für eine neue Musik. Und bevor wir dann noch weitersprechen über die Luise Büchner Bibliothek und ihre Situation heute. Ja, was hören wir da?
Jetzt hören wir ein Fado von Amália Rodrigues, von der Grande Dame der portugiesischen Musik. Sie war so verehrt von den Portugiesen, dass sie nach ihrem Tod hat man in Staatstrauer eingeräumt und hat man die politischen Wahlen unterbrochen. Und heute ihre Gebeine liegen im Pantheon in Lissabon.
Em Lisboa, de olhos fincados no rio, os olhos não se amarram para prender o navio. Que fazes aí, Lisboa, de olhos fincados no rio?
Agnes Schmidt, Leiterin der Luise-Büchner-Bibliothek in Darmstadt, ist heute unser Doppelkopf-Studiogast in HR2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Wir haben über Luise Büchner gesprochen und über die Luise-Büchner-Bibliothek in Darmstadt, deren ehrenamtliche Leiterin Sie ja sind, Agnes Schmidt. Vorhin hatten Sie angesprochen, die Bibliothek wird unterstützt von der Stadt Darmstadt. Sie sind ja auch im Darmstädter Literaturhaus zu Hause. Wie ist denn eigentlich die finanzielle Situation heute, wo die öffentlichen Kassen immer leerer werden?
Ja, das ist ein Problem für uns ja auch. Unser Trägerverein, der Deutsche Frauenring, hat ja auch Schwierigkeiten mit Mitgliedern, werden immer weniger. Man muss ja bedenken, dass die Frauen, die diesen Frauenverein, Frauenverband gegründet haben, werden auch immer älter. Und junge Frauen zögern, in einen Verein einzutreten. Gerade Frauenverein ist jetzt gar nicht mehr so große Mode. Und deshalb haben wir jetzt auch von der Stadt die finanzielle Unterstützung für Bücherkauf und für die Veranstaltungen, die wir im Jahr so etwa 8 bis 10 Veranstaltungen anbieten, zu finanzieren. Deshalb haben wir jetzt vor einigen Monaten einen Förderverein gegründet, eine Luise Büchner Gesellschaft e.V., Und da mit diesem Förderverein hoffen wir, dass wir genügend Mitglieder bekommen. Das ist dann ein bisschen ausgeweitet, nicht nur ein Formverein, sondern eine literarische, kulturelle Vereinigung. Unser Ziel ist Pflege der Erinnerung von Luise Büchner, aber auch der Geschwister Büchner. Wir haben ja sehr gute Kontakte mit dem Büchnerhaus im Riedstadt-Gotelau, Geburtshaus von Georg Büchner, und mit der Villa Büchner in Funkstadt. Wir wollen Spaziergänge auf die Spuren der Familie Büchner organisieren und hoffen, dass wir mit diesem neuen Verein, Gesellschaft, in der auch Männer Mitglieder werden können, mit den Mitgliedsbeiträgen die Aktivitäten finanzieren können.
Wie könnten sich denn unsere Hörer da noch mehr informieren? Und was könnten sie beitragen?
Ja, wir brauchen beides. Wir brauchen natürlich Geld, das auch Honorare bezahlen können und wie gesagt Bücher erwerben können für die Bibliothek. Aber natürlich unterstützen das an unsere Veranstaltungen. Wobei da muss ich sagen, unsere Veranstaltungen sind sehr gut besucht. Und wir arbeiten auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern zusammen.
Also das sind dann zum Beispiel Lesungen?
Die Texte von Büchner und anderen, von Fanny Lewald zum Beispiel, vorgetragen werden mit geschulten Stimmen. Und das, unser Ziel ist, dass diese Texte, die nicht so einfach zu lesen sind aus dem 19. Jahrhundert, so präsentieren, dass die Leute das dann auch zuhören. Lesen ist wirklich schwierig. Die haben Luise Büchner schreibt auch ellenlange Sätze. Muss man immer sich zwingen dazu, diese Texte zu lesen. Aber wenn jemand das vorstellt, eine Schauspielerin, das klingt ganz anders. Und das kombinieren mit Musik, ich denke, das ist die Form, heutzutage alte Texte zu präsentieren.
Machen Sie uns doch ein bisschen Appetit, Agnes Schmidt, auf das Programm des Jahres 2011. Gibt es da schon Planungen?
Wir haben jetzt was noch nicht ganz zu Ende organisiert ist, im Februar wollten wir echte Darmstädterinnen und Darmstädter einladen, Büchner-Texte zu lesen. Also Texte nicht von Georg, Luise, von Ludwig, von Alexander und Wilhelm Büchner. Und da in dem Tonfall, in der diese Leute gesprochen haben, nicht? Damals gab es ja kein Fernsehen und kein Radio, wo man da diese sogenannte Hochdeutsch erlernen konnte. Bei Goethe ist das bewiesen, dass er nun Frankfurterisch gesprochen hat. Aber hier haben wir bei Büchner kein Beleg. Aber wir denken schon von der Luise Büchner Gesellschaft aus, dass das wäre ganz interessant, prominente Darmstädter dazu einladen und diese Texte lesen lassen.
Sie haben eben gesagt, es ist nicht leicht, diese Texte aus dem 19. Jahrhundert zu lesen, selber zu lesen. Luise Büchner habe ellenlange Sätze geschrieben. Ich habe nur eine ganz umgekehrte Erfahrung gemacht und war darüber total erstaunt und auch ganz begeistert. Sie haben ja ein Buch herausgegeben, das heißt Darmstädterinnen unterwegs. Und darin haben Sie 6 Reiseberichte zusammengestellt von 6 Darmstädter Frauen aus dem 19. Jahrhundert. Also ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich sie noch alle parat habe. Das war eben Luise Büchner, dann Luise von Gall, Luise von Plönnies, also diese 3 Luisen. Ja. Dann Alice von Hessen, die Herzogin, 2 weitere adlige Damen. Und die sind im 19. Jahrhundert schon ganz schön weit herumgekommen. Also ich fand diese Texte zum Teil sehr lebendig und sehr anschaulich und sehr schön zu lesen.
Ja, Reiseberichte, interessanterweise, kann man sehr gut heute noch lesen. Also das gilt jetzt auch für die Darmstädterinnen, aber auch für andere Frauen. Es gibt jetzt auch sehr viele Veröffentlichungen mit Reiseberichten aus dem 19. Jahrhundert. Aber die ich in dem Buch aufgenommen habe, waren ziemlich unbekannt. Bei Luise Büchner habe ich natürlich ausgewählt, die Teile, die sehr amüsant sind und sehr lesbar sind. Ich meine, wenn Luise Büchner Schulen besuchte in Frankreich und so weiter, dann ist das nicht so ganz, wobei da, wie gesagt, es gilt für den ganzen Preisebericht, sehr, sehr lesbar. Ist.
Ja, aber es gibt anderes, was eben noch viel, viel lebendiger ist. Mit wie vielen neugierigen Augen schaut die auf diese Welt? Wir müssen uns ja vorstellen, die sind ja nicht so sehr weit rumgekommen. Wenn wir heute nach New York fliegen oder nach Thailand in den Urlaub, für die war schon die Reise bis ans Meer. Ja? Diese Begeisterung, als sie das Meer sieht, das fand ich ganz anrührend.
Ja. Und Luise Büchner hatte ja schon Glück gehabt, weil die Eisenbahn schon da war. Nicht? Ja. Als sie geboren wurde, da war natürlich noch überhaupt kein Eisenbahnnetz in Deutschland. In England hat man gerade angefangen. Und Darmstadt wurde schon 1846 an den Eisenbahnnetz angebunden. Ja, so konnten die Darmstädter Frauen ab da von Darmstadt direkt mit der Eisenbahn nach Paris fahren, nach Zürich, nach Norden. Und vorher war das schon ganz schön beschwerlich, gerade für Frauen in den engen Kutschen. Das war auch sehr kostspielig, die Fahrt. Und dann mit den, denken Sie an die Mode im 19. Jahrhundert, diese große, umfangreiche Röcke, wie in Kutschen zusammengepresst waren. Also in der Eisenbahnwagen, das war ja auch, naja gut, dritte Klasse sicher nicht so bequem, aber in erster und zweiter Klasse konnte man auch sehr schön gepflegt dann erscheinen. Man konnte lesen. In Kutsche konnten sie ja gar nicht lesen.
Weil es so sehr rappelte. Rumpelkisten wurden sie genannt.
Das war kein ICE wie heute. Das war wunderbar. Man hört ja kaum, dass der Zug fährt. Aber damals war ja das doch mit den Dampflokomotiven noch ganz anders. Aber trotzdem ein riesiger Fortschritt vergleichsweise zu der Kutschenfahrt.
Darmstädterinnen unterwegs heißt dieses wirklich, wie ich finde, lesenswerte Buch, das man ja auch bestellen kann. Und die Darmstädterinnen sind ganz schön weit gekommen. Also eine kam ja bis Bulgarien und Rumänien.
Naja, die Marie zu Erbach-Schönberg ist natürlich eine gehörte zum Fürstenfamilie Battenbergs, eine geborene Prinzessin Battenberg war sie. Und ihr Bruder war sogar kurze Zeit ja Fürst von Bulgarien, also ist ganz was privilegierte Stellung hatte sie, wobei sie eine ganz interessante Frau war, sehr viele getan für Lehrerinnenausbildung, Erholungsheime eingerichtet, war sie Nationalvorsitzende des Vereins Freundinnen junger Mädchen, woraus dann auch die Bahnhofmission entstand. Also die ist schon nicht nur durch ihre Stellung hat sehr viel getan.
Agnes Schmidt, jetzt sind wir schon wieder bei der Musik. Die Zeit vergeht so schnell. Was hören wir jetzt?
Jetzt habe ich hier für die Sendung ausgewählt von Patricia Kaas, ein Chanson, D'Allemagne.
D'Allemagne, l'histoire passée est une injure. D'Allemagne, l'avenir est une aventure. Je sais où dorment les fusils, je sais où s'arrête l'indulgence. Oh, vie d'Arsène, Lily Marley, reparlez-moi tes roses gothiques qui m'accompagnent dans notre Allemagne.
Patricia Kaas war das mit D'Allemagne. Oder Dalmar, sagt sie, glaube ich, ja. Ausgesucht von Agnes Schmidt, meinem Doppelkopf-Studiogast in H2 Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Agnes Schmidt, Sie sind die Leiterin der Luise-Büchner-Bibliothek in Darmstadt. Darüber haben wir gesprochen. Wir haben über Luise Büchner natürlich gesprochen, aber noch gar nicht gesprochen haben wir über Sie. Und das kam jetzt gerade, Sie haben einen Titel ausgesucht, Dalmanie oder Dalmar. Sie sind keine Deutsche, Sie sind Ungarin. Geboren 1943 im Krieg. Was war das für eine Kindheit?
Ja, das war eine sehr glückliche Kindheit, trotz Krieg und trotz schwerer Schicksal meiner Eltern. Nach dem Krieg, Sie wissen ja, in Ungarn hat die Kommunistische Partei dann die Macht übernommen, 1949. Und das war natürlich ein ganz großer Schock für meine Eltern. Mein Vater hatte eine kleine Druckerei gehabt und Druckereien waren die ersten, die dann verstaatlicht wurden und hatte alles, wofür er als junger Mann gespart hat, war dann verloren gegangen. Dann kamen ja auch die schweren 50er Jahre, wo Leute verhaftet wurden und verschwanden. Aber ich bin in die Schule gegangen, ich habe einen älteren Bruder. Wir sind zu später dann in 52, 53 schon Jazzkonzerte besucht. Also als Kind merken sie das nicht, welche schwere Zeit das ist. Und dann kam 56, die Revolution, da war ich 14 Jahre alt. Was wiederum für unsere Familie schwierig war. Mein Vater wurde entlassen in der Großdruckerei, musste er als Gießereiarbeiter Geld verdienen. Und es war eine ständige Angst da. Ich bin dann ins Gymnasium gekommen und habe am 1961 Abitur gemacht.
Und wie und wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
Ja, ich habe einen Deutschen kennengelernt, einen Westdeutschen sogar, in Budapest. Ich habe eine Buchhändler, nach der Abitur habe ich eine Buchhändlerlehre gemacht und an der Abenduniversität studiert, Literaturwissenschaft und Bibliothekswissenschaft. Und eines Tages kamen zwei Studenten in diese Universitätsbuchhandlung rein und wollten Auskunft über Darmstadt, über Budapest und über Ungarn haben. Und dadurch, dass ich Deutsch sprach, kamen wir ins Gespräch.
Wodurch sprachen Sie Deutsch? Entschuldigung, wenn ich unterbreche.
Ja, ich habe in der Schule, und meine Mutter ist auch da deutschstämmig.
Also,
so, dass wir haben ja Russisch gelernt und eben eine andere Sprache konnte man lernen und ich habe halt Deutsch gewählt. Und so konnte ich dann mit diesen Studenten mich verständigen, haben wir Adressen ausgetauscht und dann eben Briefe gewechselt. Das war ein interessantes, schon 1965 eine Exkursion von westdeutschen Studenten aus Braunschweig in Budapest auftauchten. Das war ja noch nicht so sehr üblich, dass aus vom Westen Touristen kamen.
Ja, und dann sind Sie diesem Studenten irgendwann nach Deutschland gefolgt?
Ja, so ist es.
Und haben hier ja dann auch nochmal studiert?
Ja, aber erst sehr viel später, nicht? Also ich bin dann 66 nach Deutschland gekommen, habe in Buchhandlung gearbeitet, in Braunschweig, dann in Hamburg und dann nach Darmstadt gekommen, 1968. Mein Sohn ist schon hier geboren. Und wie das ist halt hier in Deutschland, ich wollte ja neben Kinder auch arbeiten gehen, das ging damals nicht. Und durch den Beruf meines Mannes sind wir dann ins Ausland gegangen. Er ist Ingenieur und in Portugal haben wir wunderbare Jahre verbracht. Deswegen ist auch Amalia Rodriguez als Lieblingssängerin zugehört bei mir. Ja, und dann, als wir vom Ausland zurückkamen, da war ich schon 45 Jahre alt, da habe ich gleichzeitig mit meinem Sohn angefangen zu studieren. Er Chemie und ich Soziologie.
Ganz schön tough. Agnes Schmidt ist mein Studiogast im Doppelkopf in HL2 Kultur. Sie ist ehrenamtliche Leiterin der Luise-Büchner-Bibliothek in Darmstadt. Ja, war das dann ein gerader Weg von diesem Soziologiestudium Richtung Luise Büchner?
Ja, gerade Weg. Ja, ich meine, ich habe mich immer interessiert für Frauengeschichte und für die Frauenbewegung. Das hat schon in Ungarn angefangen. Ich habe begierig gelesen, Simone de Beauvoir, alle Bücher, die in ungarischer Sprache schon erschienen sind, habe ich durchgelesen. Und das war ja immer wieder mein Interesse, ging Richtung Autorinnen und auch autobiografische Werken. Und während des Studiums habe ich die Grundlage, die Hintergründe, die gesellschaftlichen Hintergründe gelernt. Warum waren Frauen diskriminiert? Wie ist das gelaufen überhaupt? Und das hat mir natürlich diese theoretische Rüstzeug gegeben, womit ich heute auch arbeite. Ich mache Stadtrundgänge auf Frauenspuren in Darmstadt und auch viele Vorträge habe ich gehalten zu Frauengeschichte allgemein, nicht nur Darmstädter Frauengeschichte. Das ist eine so eine interessante Geschichte. Es hängt ja alles, wie ich vorher auch über die Eisenbahn erzählt habe, habe, wie Frauenbewegung und Frauenleben mit der technischen Fortschritt zusammenhängt, die Befreiung.
Ja. Von, klar, durch Maschinen alleine mal. Ja? Ja,
und also, dann natürlich die Haushaltsmaschinen. Übrigens, Luise Büchner hatte schon 1860 dafür plädiert, dass Frauen Waschmaschine benutzen sollten. Ich habe dann natürlich in Büchern gewälzt, wie sah damals eine Waschmaschine aus, natürlich ohne Elektrizität.
Aber es gab aber schon Konstruktionen.
Gab schon Konstruktionen, die diese schreckliche Arbeit vom Waschen dann erleichtert haben.
Sie sagten eben, Agnes Schmidt, Sie halten Vorträge, Sie machen Stadtspaziergänge, Sie geben Bücher heraus, Sie haben ja sogar einen kleinen Verlag gegründet in Darmstadt. Das machen Sie alles ehrenamtlich. Das finde ich auch ja, sehr großherzig.
Naja, einerseits ist das gezwungenermaßen, weil diese Arbeit, solche Arbeitsstelle habe ich ja nicht gefunden, eine bezahlte Arbeitsstelle. Ich meine, ich bin jetzt heute 67 Jahre alt, werde ich auch keine bezahlte Beschäftigung mehr finden. Aber das ist halt, ich habe halt das Privileg, dass ich durch meinen Mann, wie das viele in meiner Generation ist und was eigentlich, wogegen Luise Büchner gekämpft hat, dass man da auf eine Ehe sich verlässt, was Finanzielles betrifft. Und es sollte keine einzige junge Frau das so machen. Aber ich habe, wie gesagt, Privileg und Glück, dass ich nicht für Geld arbeiten brauche. Und das ist halt eben das, wofür ich dann auch diese Sachen mache, weil das mir sehr große Freude bringt und auch die Leute sind meistens zufrieden, wenn ich mich da mir das sagen soll.
Und was gibt es noch anderes in Ihrem Leben, Agnes Schmidt, außer jetzt den Mann und dem Sohn und Luise Büchner? Also Hobbys, Sport, was beschäftigt Sie im Augenblick besonders?
Also Sport nicht, leider. Aber natürlich lesen, Theater gehen, Konzerte gehen, reisen, natürlich. Dadurch, dass unsere Familie ist in verschiedenen Richtungen, unsere Kinder nicht in Darmstadt oder Umgebung wohnen, müssen wir sowieso viel reisen. Aber wie gesagt, das ist... Also es ist vielseitig sozusagen, aber ich sitze auch sehr, sehr lange vor dem Computer leider.
Ja, ein rundes, lebendiges Leben. Wir sind am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wenn Sie jetzt irgendeinen Wunsch äußern dürften, jetzt mal ganz unabhängig von den finanziellen Mitteln, für Ihre Arbeit, für Ihre Luise Büchner Bibliothek, was würden Sie sich wünschen, Agnes Schmidt?
Also ich wünsche viele Leute, die sich für Frauengeschichte interessieren sollten, auch viele junge Leute, junge Frauen und junge Männer, die mal nachschauen in der Bibliothek oder bei unseren Vorträgen und Veranstaltungen, was ist denn überhaupt passiert. Bei diesen Veranstaltungen kommen natürlich die Kunst nicht zu kurz. Wir haben sehr viele Veranstaltungen mit Musik. Carmen Piazzini zum Beispiel, eine Darmstädter Pianistin, das heißt, sie ist ja weit über Darmstadt hinaus bekannt, eine gebürtige Argentinierin, Buenos Aires geboren. Sie spielt ja bei uns öfters im Literaturhaus, begleitet literarische Sendungen. Und das ist ja eine ganz bereichernde Begegnung, was man auch durch Literatur und durch Frauengeschichte noch erwerben kann.
Ja, Sie leiten schon zu unserer letzten Musik über. Ich dachte, eines vielleicht noch. Gibt es eigentlich in Darmstadt eine Luise Büchner Straße, Schule, sonst was außer der Bibliothek? Oder wäre das nicht noch ein schönes Geschenk, das die Stadt Ihnen machen könnte?
Eine kurze Straße gibt es schon seit einigen Jahren in Darmstadt-Kranichstein, worüber ich gar nicht so glücklich bin, weil das viel zu kurz und viel zu unbedeutende Straße. Ja, das ist halt schade. Eine Luise-Büchner-Schule hätte man gleich irgendwann nach ihrem Tod dafür einsetzen können. Leider wurde verpasst und wir haben halt keine Schule mehr, die noch nicht benannt ist. Ja, man versucht ja, Luise Büchner, vielleicht könnte man einen Preis gründen, gerade in ihrem Gebiet, einen Preis für innovative Arbeiten im Erziehungswesen könnte man sowas machen. Wir sind jetzt dabei, mit der Luise Büchner Gesellschaft solche Initiativen und solche Gedanken aufzugreifen.
Dann danke ich Ihnen herzlich, Agnes Schmidt. Und wir hören die letzte Musik. Da hatten Sie schon angesprochen, das ist eine Darmstädter oder in Darmstadt lebende Pianistin.
Carmen Piazzini. Sie spielt argentinische Musik. Der Komponist heißt Alberto Ginastera und das ist ein Tanz, ein argentinischer Tanz, auf dem Klavier gespielt von Carmen Piazzini.
Und bevor wir die jetzt hören, Ihnen, Agnes Schmidt, einen herzlichen Dank für dieses Gespräch hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Bei den Hörern verabschiedet sich Sylvia Schwab.
Danke.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.